wenn wirklich akzeptiert wird, was Vielfalt Realität ist. Und wenn man tatsächlich viel mehr fokussiert auf, was die Chancen von Vielfältigkeit oder mehr Perspektivität ist, nämlich Entwicklung, Innovationskraft, Erfolg, dann denke ich, werden alle Unternehmen, die in 5 Jahren noch bestehen werden wollen, das als Haltung leben.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer Podcast-Staffel 2, Neue Welt der Arbeit. Und heute in Episode 29, da sprechen wir über ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber worüber wir uns auch in der ÖJAB schon seit vielen, vielen Jahren Gedanken machen und auch schon leben, wenn ich das schon so vorwegnehmen darf. Und zwar geht es um die Vielfalt am Arbeitsplatz, Vielfalt in der Arbeitswelt. Und neben unserer CEO Monika Schüssler, da haben heute Platz genommen die liebe Dagmar Stanzig und die liebe Angelika Hager von den Kopfschritten.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Was die Kopfschritte genau sind und was es mit den Schritten im Kopf auf sich hat, davon werden wir noch hören in der nächsten Stunde. Und wir werden uns auch darüber austauschen, ja, was Vielfalt am Arbeitsplatz überhaupt sein kann und wie man Vielfalt nicht nur zulässt, sondern auch wirklich als Ressource wirksam machen lassen kann. Im Denken, im Handeln und im Führen. Ja, ein offizielles Hallo an euch beide. Schön, dass ihr da seid. Und bevor ich euch die Gelegenheit gebe, euch auch selber unseren HörerInnen vorzustellen, vorweg die Frage: Warum sollte man die kommende Stunde hier zuhören? Worauf dürfen sich unsere HörerInnen freuen?
Bevor wir die beantworten, möchten wir uns bedanken, dass wir eingeladen worden sind, weil das natürlich für uns auch eine Ehre ist und wir uns extrem freuen, dass wir da mit so tollen, wunderbaren Organisationen, nämlich vor allem die ÖAB, ist einfach eine unserer absoluten Lieblingskundinnen. Und da möchten wir uns also herzlichst bedanken, dass wir heute diese Möglichkeit bekommen. Ja, wofür könnte man diese Stunde gut nutzen, wenn man uns zuhört?
Ich greife einfach einmal das Wort Vielfalt auf, weil Vielfalt einfach das Leben ist. Das Leben in jedem Aspekt, zu Hause, aber natürlich auch im beruflichen Kontext. Und du hast dich für uns als Kopfschritte schon bedankt. Ich schließe mich natürlich da an. Es ist einfach eine wunderbare Gelegenheit, in diesem Zusammenhang mit Vielfalt hier mit der Monika zu sitzen und das Thema Vielfalt aufzumachen.
Eine Bereicherung, würde ich sagen, könnte es sein, wenn man tatsächlich zuhört, weil einfach da, denke ich, viel Erfahrung auf der Führungsseite von der Monika sitzt und ich würde sagen, von unserer Seite auch viel Erfahrung im Thema, wie man das tatsächlich in den Führungsalltag und auch einfach in die Arbeitswelt noch vielleicht intensiver hineinbringen kann.
Ja, und ich würde den HörerInnen jetzt am Anfang einfach mitgeben, dass sie dranbleiben sollen, weil es ist Vielfalt zum Mitnehmen in all ihren positiven Komponenten für Unternehmen. Und ich glaube, da wird die Stunde nicht ausreichen, Dani, aber wie immer wirst du uns zusammenfassen und den Rahmen halten.
Ja, genau. Gut, dann bevor wir ins Thema eintauchen, liebe Angelika, liebe Dagmar, was würdet ihr sagen, wer sind die Angelika und die Dagmar und was macht euch als Menschen aus?
Also ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn man andere über mich fragen würden, die würden sagen, zumindest sagt das meine Familie immer, sie kennen wenige, die so begeisterungsfähig sind wie ich. Ich freue mich über alles Neue, was ich kennenlerne, aber auch das, was ich schon lange tue. Ich habe absolut mein Hobby zum Beruf gemacht. Also diese ganze Coaching-Ecke ist einfach mein Leben. Ich sage immer, das ist wie eine zweite Seele oder wie eine zweite Haut für mich. Und ich liebe das, was ich tue. Ich glaube, das macht's aus und das hoffe ich auch, dass das bei meinen Kundinnen und Kunden oder bei unseren Kunden und Kundinnen gut ankommt.
Also bei mir ist das auf jeden Fall schon so angekommen, wenn ich das so sagen darf. Hatte ja auch schon die Freude bei euch, die ein oder andere Ausbildung machen zu dürfen.
Wenn ich mich da anschließen darf, die Begeisterungsfähigkeit für, so wie du gesagt hast, einfach das Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Also ich glaube, das würde ich für mich jetzt auch oder das würden auch in meinem Umfeld alle total unterschreiben, dass es das ist. Vielleicht, wenn ich auch dieses Wort Vielfalt hernehme, ich komme ursprünglich aus der Betriebswirtschaft und das ist schon etwas, dieses Spannungsverhältnis, also wirklich gerechnet, also etwas rechnen zu können und das gelernt zu haben, insbesondere da ich aus einem Haushalt komme, mein Vater war Kaufmann, wo das irgendwo so im Erbgut drinnen ist und da war die Brücke geschlagen zu haben zu dem, was mich heute begeistert, die positive Psychologie, diesen stärkenorientierten Zugang und dieses bewusste Schauen eben auf Vielfalt in Systemen oder Teams und so diese Erkenntnis, nur gemeinsam kann man wirklich ganz, ganz viel in die Welt bringen. Da geht wirklich viel. Also ich glaube, das ist das, was mich ausmacht, ja? Und wofür ich wahrscheinlich stehe.
Umso mehr freue ich mich auf die nächste Stunde mit euch. Jetzt möchte ich auch zu den Kopfschritten tatsächlich kommen. Und ja, ich habe mir gedacht, ich lasse vielleicht mal die Monika erklären. Oder ja, wie würdest du jemandem die Kopfschritte erklären, die noch nicht die Freude hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten?
Also ich kann es so erzählen, wie ich es eigentlich immer mache. Und ob es richtig ist oder nicht, zeigt uns dann das Licht. Ich möchte vorwegnehmen, dass ich die Dagmar und die Angelika noch nicht ganz so lange, aber die Dagmar seit 19 Jahren kenne. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und das sind 19 Jahre Wertekongruenz, das sind 19 Jahre Faszination in der Kommunikation, 19 Jahre Achtsamkeit in der Sprache. Und das ist auch das, was mich fasziniert hat, auch die Achtsamkeit in der Führung an Kopfschritte. Ich würde Kopfschritte als ein Institut beschreiben, auch wenn man es vielleicht so, weiß nicht, ob man es so wahrnimmt. Man könnte auch sagen, es ist Menschen, die ein Unternehmen führen, das andere Unternehmen begleitet, dabei gesund miteinander umzugehen. Und das ist ein sehr großer Begriff, ein sehr weiter Begriff, weil darin oder darunter fällt die Thematik Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, Unternehmensentwicklung, ein Begleiten bei der Führung, bei gesunder Führung, ein Begleiten, und das ist, glaube ich, das Fundament dafür, bei achtsamer Sprache, bei dem achtsamen Einsatz von Sprache. Ich weiß, dass ich seit 19 Jahren höre und den Spruch kenne ich von euch, Sprache schafft Wirklichkeit. Ich glaube, er kommt nicht von euch, aber ich glaube, ihr habt den euch auf die Fahnen geheftet und ich bin in die ÖAB gekommen vor mittlerweile 11 Jahren. Ziemlich taggenau, gestern vor 11 Jahren. Und in dieser Position, in der ich heute sein darf. Und habe dann recht schnell mich bei der Dagmar gemeldet. Und wir haben zuerst in Einzelbegleitungen begonnen und seit 2019, das sind jetzt auch schon wieder 6 Jahre, machen wir eigentlich standardisierte und gebenchmarkte Führungskräfteausbildungen hier im Unternehmen. Und es war damals, das darf ich sagen, vor 11 Jahren ein bisschen ein Neuland für die ÖAB, als ich gekommen bin, mit der mir eigenen, ich glaube, das hat die Dagmar mal gesagt, mit der mir eigenen Fortbildungswut hier Führungskräfte weiterbilden zu wollen und ihnen das Rüstzeug an die Hand zu geben und eben nicht ich selber, sondern durch euch geben zu lassen. Um zu lernen, wie man Teams dorthin führt, wo sie effektiv werden dürfen, wo sie gesund miteinander kommunizieren, wo Wertschätzung eine große Rolle spielt. Und ich könnte jetzt sehr viel länger erzählen, aber ich bin jetzt gespannt auf das, was die beiden sagen. Und Kopfschritte ist, glaube ich, ein Name, der hat mich von Anfang an fasziniert, weil er ein bisschen anders ist, als alle anderen Unternehmen sich nennen oder Institute oder Menschen, die Unternehmen, Einzelpersonen, kleine, mittlere, riesengroße Unternehmen begleiten. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht, weil ich habe den Namen unheimlich kreativ gefunden. Ja.
Ist mir auch so gegangen, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Aber ja, erzähl die unseren HörerInnen doch auch gerne, wer die Kopfschritte sind und wie ihr arbeitet.
Ich denke, beim Wort Kopfschritte war es schon so, dass wir gesagt haben, was tun wir? Und eigentlich ist es das genau, was wir tun, nämlich diese Schritte im Kopf, die nicht wir tun, sondern immer unser Gegenüber, unsere wunderbaren Kundinnen und Kunden, die tatsächlich einfach für sich irgendwie entschieden haben, ich möchte einen Schritt weiterkommen und vielleicht nicht nur einen, aber es fängt immer mit dem einen an. Und um das geht es eigentlich tatsächlich auch in diesem ganzen systemischen Eck, dass man dieses Vertrauen in die Personen, die ja totale Expertinnen und Experten in ihrem Bereich sowieso schon sind, einfach auch diese Möglichkeit gibt, vielleicht auch ein paar andere Perspektiven, eine vielfältigere Wahrnehmung von unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten zu sehen. Und das ist eigentlich unser Hauptarbeitsfeld in den unterschiedlichsten Kontexten mit Einzelpersonen.
Um vielleicht das eines der ersten Wörter von der Monika aufzugreifen, sie hat Institut unterstrichen. Mhm. Wenn wir auf die Homepage schauen, haben wir stehen Systemisches Coaching-Institut. Mhm. Also im Grunde genommen das, was ihr so wunderbar beschrieben habt, das ist das, was wir tun. Wir begleiten einfach Menschen bei ihren Entwicklungsthemen, bei ihren Veränderungsthemen. Und ich glaube, was auch so einfach ein Herzensthema von uns ist, in dieser Begleitung, diese Schritte im Kopf zu tun, dass wir immer versuchen, wir nennen es einen emoffizienten Ansatz, zu unterstreichen. Das heißt im Grunde genommen, Kopf und Herz in Einklang zu bringen, also die Emotionen zu nutzen, die da sind. Und gerade wenn es unterschiedliche Perspektiven möglicherweise in Systemen sind, sind oft ganz viele unterschiedliche Emotionen da. Aber dass es eben gute Entscheidungen werden, geht es darum, gut drauf zu schauen, dass die beobachtet, wahrgenommen und genutzt werden, dass es eben in diese Richtung geht. Und wir versuchen auch eben ganz viel aus dem Positive Leadership, aus der positiven Psychologie, aus der modernen Gehirnforschung, wenn es darum geht, Sprache schafft Wirklichkeit, in unsere Begleitung hineinzubringen, dass es eben auch faktenbasiert ist.
Und was uns besonders freut, ist natürlich so, wie die Monika das jetzt geschildert hat, ihren Werdegang bei Kopfschritte sozusagen, wenn wir einfach sehen, wie Menschen mit ihren Aufgaben wachsen und tatsächlich diese Haltung, und das ist eine Haltung, ja, es gibt konkrete Werkzeuge, was wunderbar ist, weil es wirklich pragmatisch, praxisorientierte Werkzeuge gibt. Aber die Haltung von Menschen, die prägen wir nicht, sondern die können wir nur verstärken oder unterstützen oder bestätigen, dass das genau in die richtige Richtung geht. Und da ist es natürlich wunderbar, wie die Monika, das ist natürlich Labsal für unsere Kopfschritte-Seele, wenn sie sagt Achtsamkeit und Wertschätzung, weil das sind Werte. Ich denke, und das Thema heißt ja Vielfalt in der Arbeitswelt, wenn man das wirklich lebt, diese Achtsamkeit und diese Wertschätzung, diese Gleichwertigkeit und dieses Wissen, hey, jeder Mensch ist so individuell einzigartig, dann braucht man eigentlich nicht mehr viel drüber reden, sondern dann ist ja das per se schon vielfältigst. Ja? Und darum ist das, vielen, vielen Dank, das ist, wir haben es ja aufgenommen, Gott sei Dank. Ja, genau. Das wird jetzt immer wieder repetiert. Das
kannst du dir dann einfach immer wieder anhören.
Ja, unbedingt.
Aber es ist tatsächlich so, wenn ich da vielleicht auch vorgreifen darf, ich habe bei euch 2006 diese Ausbildung machen dürfen und mein damaliger Arbeitgeber hat mir eine Führungskräfteausbildung genehmigt und ich habe nicht gewusst, wohin ich gehen soll. Und dann habe ich mich erkundigt in der Personalabteilung dieses Arbeitgebers und da tauchte dann euer Name und eure Adresse auf. Und dann habe ich das auf der Homepage eingehend inspiziert und habe festgestellt, die arbeiten systemisch. Und das hat mich sehr stark angesprochen, weil ich damals mich schon für den systemischen Ansatz sehr interessiert habe. Ich habe dann das Führungskräfte-Coaching bei euch gemacht, damals noch mit der Hanni und mit dir.
Liebe Merle oder liebe Dagmar. Die es übrigens immer noch gibt.
Ja.
Für uns, Gott sei Dank.
Ja. Oder die vielleicht bei der einen oder anderen Ausbildung vielleicht noch reinschaut. Mhm. Ja. Und ich war so fasziniert von diesem Ansatz und ich habe auch festgestellt, damals, das war dann ungefähr so ein Jahr, eineinhalb Jahre nach Ausbildungsbeginn, habe ich festgestellt, dass das mit dem Übersetzen dieses Wertschätzenden, dieses Kommunikationsansatzes in den täglichen Arbeitsalltag, ja, gar nicht so leicht gefallen ist anfangs, weil es ein Umlernen bedeutet hat, weil wir diesen wertschätzenden Ansatz in der Sprache oder weil wir uns auch der Bedeutung oder der Kraft oder der Macht der Sprache gar nicht so bewusst sind. Wir lernen das in der Schule nicht. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich bin heute 53, ob die heutigen Kinder oder Jugendlichen das lernen. Und diesen achtsamen Umgang mit Sprache und was Sprache dann eigentlich für Räume öffnen kann, wenn man erkennt, welche Sprache braucht mein Gegenüber gerade oder mache ich mit Sprache eine Tür auf oder eine Tür zu? Ja. Kann jemanden runterdrücken mit Sprache oder ich kann jemanden emporheben und ihm das oder ihr das Gefühl geben, es geht sehr viel besser. Und ich habe eben vor 19 Jahren beginnen dürfen, das umzusetzen mit eurer Unterstützung. Und wie ich dann zur ÖJAB gekommen bin, habe ich festgestellt, ich will das in der ÖJAB gerne implementieren. Und wie es halt immer so ist, Culture eats strategy for breakfast. Ja, also das ist ein Spruch, den liebe ich. Es hat einige Jahre gedauert, bis dieses Bewusstsein sich tatsächlich verbreitert hat. Und heute ist es nicht mehr so, dass ich den jungen Führungskräften sagen muss, bitte macht diese Ausbildung, weil das ist essentiell und eine Benchmark in der ÖJAB. Sondern mittlerweile ist die Mundpropaganda im Unternehmen so, dass man mich danach fragt oder die Personalabteilung danach fragt, so können wir schon. Oder die Führungskräfte, die auf Personalentwicklungsschiene unternehmensintern sind, kommen von selber, ich würde auch gern, bitte darf ich bin erst nächstes Jahr soweit, aber ich kann doch schon, weil ich habe jetzt Zeit. Und das heißt, dass in der Zusammenarbeit offensichtlich heute, genauso wie vor 19 Jahren, irgendetwas richtig gemacht wird, essentiell richtig gemacht wird, weil Menschen folgen aus Überzeugung und nicht, weil man sie zwingt oder drückt oder zieht. Ja? Und das war etwas, wo ich sagen kann, das hat mir sehr viel bedeutet, wie ich jetzt lernen habe dürfen, dass sich das verselbstständigt. Und ich kann da jetzt vielleicht auch sagen, es ist für uns sehr wichtig, dass alle Menschen, die in Führungsverantwortung sind, diese Ausbildung machen, weil es auch das Bewusstsein schärft, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, wie empowere ich ein Team, wie erzeuge ich Freude mit Sprache. Ja. Und was mich auch noch fasziniert, dann höre ich schon auf, aber ich muss das sagen, das ist mir wirklich ein Anliegen, ich habe jetzt doch schon viele Kooperationen im Laufe meiner Berufslaufbahn erlebt und auch ausprobiert. Und mit unterschiedlichem Erfolg oder mit unterschiedlicher Nachhaltigkeit, so würde ich es mal nennen wollen. Und das, was mich bei euch fasziniert hat, ist diese Kontinuität in der Fort- und Weiterbildung. Also ich bin selber jemand, den die Neurowissenschaften enorm interessieren und lese auch darüber sehr viele Bücher. Und dieses sich weiterentwickelnde Know-how, das hier aus der Wissenschaft kommt, immer wieder einzubauen in eure Fortbildungen oder in eure Begleitungen auch von Teams, das ist für mich großartig und auch das ist Vielfalt, ja, weil das, was die Wissenschaften uns ermöglichen, wie unser Gehirn funktioniert, wie es uns steuert und wie wir gegensteuern können, weil wir sind vielleicht doch mehr als unser Gehirn, Das ist eine, wie soll ich sagen, eine tröstliche Perspektive, eine konstruktivistische Perspektive. Und gerade für Unternehmensleitungen, die, glaube ich, in der Zukunft realisieren wollen, ein Weg, an dem niemand vorbeikommen wird.
Könnt ihr euch erinnern, wann für euch so ein Moment oder eine Phase war, wo ihr das Thema Vielfalt so tatsächlich auch als Ressource wahrgenommen habt? Jetzt nicht nur intuitiv, sondern auch, wann das so in euren Köpfen sich verankert hat?
Also eine extrem spannende Frage. Da gab es unterschiedliche Momente. Einerseits habe ich schon erwähnt, dass ich aus einem Haus komme, wo es einen Sparmarkt gegeben hat. Also wo meine Eltern waren einfach Kaufleute und da schon von immer dieses Prinzip war, alle sind gleich, alle sind unsere Kundinnen und Kundinnen, da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, da gibt es unterschiedliche Richtungen möglicherweise, wo unsere Kunden, Kundinnen herkommen, aber es ist jeder gleich und wir bieten jedem ein Angebot an. Also das war eigentlich total spannend, dass das bei mir irgendwie so aufgetaucht ist. Ich mir gedacht habe, das habe ich also irgendwie von klein auf, war dieses Credo bei uns zu Hause. Und das Zweite, was bei mir aufgetaucht ist, in der Unterstufe, in der Kochgruppe, in der Schule, da gab es in der Nähe eine Caritas-Einrichtung und da waren immer zwei Jugendliche, die in den Kochunterricht integriert waren. Ja. Und meine heutige Erinnerung ist, dass durch diese Integration es einfach viel lustiger war, viel vielfältiger, viel herzlicher, ja, viel menschlicher. Ja. Und die Momente, die habe ich dann eigentlich auch in meinen ersten beruflichen Wegen fortgesetzt, dass ich bewusst Aufgaben gesucht habe, wo ich mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt gekommen bin.
Bei mir war es ab dem Gymnasium, weil wir mit einer Institution für, ich habe lange überlegt, wie ich es jetzt nenne, weil Sprache schon wirklich leider, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gefällt mir eigentlich jetzt gerade der Ausdruck am allerbesten. Mit denen durften wir Wandertage machen und bunte Abende abhalten und Spendenaktionen und haben einfach diese Menschen mit den unterschiedlichsten wirklichen Bedürfnissen von im Rollstuhl sitzend über jegliche Art von anderen Bedürfnissen. Und ich fand das, damals war es für mich so, dass ich gesagt habe, also diese Bereicherung, diese Perspektive, alleine wenn ich mit jemandem über die Straße gehe und merke, welche anderen Dinge die wichtig nehmen müssen, weil sonst kommen sie nicht über die Straße. Ja. Und auch dieses Akzeptieren, dass da so viel an Möglichkeiten und Potenzial da ist, wenn man sie lässt und sie wollen, dass man sie lässt, ja. Allein das war für mich immer schon so, das war eigentlich der Beginn vom Systemischen, weil ich mir gedacht habe, einmal, das ist dieses, und meine Kinder sind dann auch in so einen Integrationskindergarten gegangen. Und also für mich war immer das schönste Lob meiner Kinder, wenn die Kinderpädagoginnen gesagt haben, es ist so toll, ihre Kinder warten erst einmal, was die Kinder können, was die anderen können, mhm, und greifen erst ein, wenn die sagen, hey, hilf mal. Ja, und das war für mich immer so das war für mich echt der Start, wo ich mir gedacht habe, also wenn das dort funktioniert, funktioniert es überall, nämlich wirklich überall.
Dass auch Vielfalt ein Geben und Nehmen so ist und ein gegenseitiges
Lernen. Und man so eine Bereicherung dadurch auch hat.
Ich möchte jetzt nicht die Stimmung zu sehr drücken, aber ich habe auch über das Thema nachgedacht. Und ich glaube trotzdem, dass wir hier ja auch in einer kleinen Bubble natürlich auch drinnen stecken und irgendwann kommt man auch in ein Alter, sage ich, wo man sich auch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin genau nach solchen Kriterien noch aussucht, wo fühle ich mich wohl und wie wird mit solchen Themen noch umgegangen und gelebt, aber ich sage jetzt mal aus meiner Biografie heraus, jetzt auch aus einem Arbeiterinnenhaushalt, auch zum Teil mit Fluchthintergrund, war für mich das Thema, wenn ich so drüber nachdenke, Vielfalt auch oft in Verbindung mit Barrieren.
Definitiv.
Also grundsätzlich ja. Schon allein der Schritt an die Universität. Wie viele Menschen sind dort wirklich mit Eltern, die aus nicht akademischen, die keinen akademischen Hintergrund haben? oder auch der Journalismus, wenn man, also es war auch immer ein Bereich, der mich sehr interessiert hat. Aber grundsätzlich, ja, war da auch so eine gläserne Decke für mich immer spürbar. Wer kann sich das leisten, unbezahlte Praktika im Journalismus zu machen, ewig lang? Und ja, wenn du auch diese Role Models nicht hast, und ich glaube, da hat sich jetzt auch wirklich in den letzten 20 Jahren, so lange ist das jetzt auch schon her, dass ich studiert habe, hat sich da schon viel getan auch, aber nicht immer auch in allen Bereichen. Und mir ist da auch, also jetzt speziell im Journalismus ein Magazin ja in Erinnerung geblieben. Ja, es wurde leider eingestellt, aber ich glaube, sie wollen eine Neuauflage machen, Biber, das Stadtmagazin. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber das war so das erste Magazin in Wien, das von einer migrantischen Community aufbereitet wurde. Man hat an den Themen, die da drin waren, einfach gesehen, dass das die Themen sind, die die neue Zielgruppen wieder ansprechen und dieses gesehen werden, dass das auch wirklich etwas ist, das ja für Menschen mit anderen Biografien auch tatsächlich auch wichtig ist und etwas Großes bedeuten kann.
Da würde ich gern was dazu stellen, liebe Dani, weil ich gebe dir zu 100% recht. Wir haben jetzt natürlich alle drei, die Dagmar, die Angelika und ich, eine sehr heile Welt skizziert oder auch eine optimistische Bubble, ja. Es gibt viele Mitarbeiterinnen, es gibt viele Freunde aus dem Bekannten- und Freundeskreis, auch von mir privat, die genau das sagen. Die sagen, ja, du hast Migrationshintergrund, aber dir sieht man es nicht an und dir hört man es nicht an, ja, weil du akzentfrei Deutsch sprichst. Und dadurch kannst du dich in gewisse Situationen, wie es sie gibt, was die persönliche Empfindungsebene betrifft, vielleicht nicht so ganz hineinversetzen. Und dann muss ich sagen, ja, du hast recht. Ja. Es bestärkt mich aber auf der anderen Seite umso mehr, diesen Weg zu beschreiten, um für einen Zuständigkeitsbereich, den ich übertragen bekommen habe, die Welt ein bisschen anders zu gestalten. Es gibt heute Mitarbeiterinnen, nach wie vor, erst letzte Woche so ein Gespräch gehabt, wo jemand zu mir hergekommen ist und hat gesagt, du weißt nicht, wie es ist, wenn man hier als Ausländer lebt. Tatsächlich, wo man mir ansieht, dass ich nicht aus Österreich komme, wo ich Deutsch als Fremdsprache spreche und man mir es anhört und wo ich dadurch einfach Kommunikationsbarrieren habe, so wie du es gesagt hast. Und da reden wir noch nicht von Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder gar Menschen mit Behinderungen, ja, die auch diese Barrieren immer wieder erleben in der Berufswelt. Ich gebe dir völlig recht und umso mehr.
Wenn ihr es jetzt runterbrecht, würde mich noch interessieren, wie ihr vielleicht in ein, zwei oder drei Sätzen weil ihr ja auch diesen systemischen Ansatz sehr stark verfolgt oder der bei euch einfach in eurer Arbeit verankert ist. Wie versteht ihr Vielfalt jetzt konkret aus systemischer Perspektive?
Also wenn wir die systemische Perspektive hernehmen, dann ist es eigentlich wirklich ein konstituierendes Element drinnen. Weil in einem System schauen wir viel stärker auf die Muster, auf die Wirkungen zwischen den Systemteilnehmern. Und indem ich eben unterschiedliche Systemteilnehmer, unterschiedliche Perspektiven, also eigentlich Vielfalt habe, entstehen andere Interaktionen. Wären alle gleich, würde es eigentlich in Systemen keine Weiterentwicklung geben. Aber durch diese Vielfältigkeit der Perspektiven spielt sich das eigentlich in die Muster hinein. Und damit ist Weiterentwicklung möglich, also ein ganz wichtiger, elementarer Bestandteil eines Systems.
Vielleicht ist das eine der Beantwortungen, warum man sich's anhören soll, nämlich, dass es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Monokulturen, und das wäre ja quasi das Gegenteil davon, tatsächlich zum Scheitern verurteilt sind. Und das ist nachgewiesen.
Nicht überlebensfähig.
Nicht überlebensfähig. Weil die Dynamik entsteht durch Unterschiedlichkeit. Ja. Mhm.
Und ob jetzt eine Monokultur eine Bananenplantage ist oder ein Team
auch
in
das
einem
vollkommen
Unternehmen,
durch.
Weil wir sind alles Natur. Ja. Auch das ist ein systemischer Ansatz. Das ist alles sehr holistisch, was wir gerade diskutieren. Das gefällt mir sehr gut.
Jetzt habt ihr ja sehr viel Erfahrung in der Arbeit mit unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichsten Menschen in euren Coachings. Welches Gefühl habt ihr, welche Rolle spielt Vielfalt in der Selbst- und in der Teamführung?
Also in der Selbstführung ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, mal zu akzeptieren, dass man zwar einzigartig ist, aber dass es alle anderen auch einzigartig sind, alle Individuum rundherum. Wenn man das einmal schafft und sich selber kennenlernt, nämlich mit seinen mentalen Modellen, weil das eine, das, was du schon vorher gesagt hast, dass man durch diese Vielfältigkeit oder möglicherweise Andersartigkeit ja auch immer vor Barrieren steht, ja, ist ja klarerweise, also je besser ich mich kenne mit meinen Vorurteilen und mentalen Modellen, und die hat jeder von uns, ja, das fängt beim Namen an, das hört bei was auch immer auf. Und dieses echte Kennenlernen bei der Selbstführung, ich denke, Führung fängt immer bei sich selber an. Und ich muss mich wirklich, wirklich gut kennen, damit ich andere auch führen kann dann.
Wenn man es jetzt ganz praktisch, glaube ich, noch dazu legt, gerade im systemischen Coaching ist eines der elementaren Instrumente, systemische Fragen zu stellen. Und systemische Fragen zielen darauf ab, einen Perspektivenwechsel beim Coachee herbeizuführen.
Also das ist ein Beispiel,
wenn es darum geht. Also wenn mich jetzt ein Thema so wirklich ganz intensiv als Coachee beschäftigt, ja, dann wäre zum Beispiel so eine systemische Frage, was würde möglicherweise jemand anderer, der in dem System auch mitbeteiligt ist, welche Perspektive hätte denn der auf die Situation, auf das Thema? Das könnte zum Beispiel eine systemische Frage sein.
Also auch diesen Perspektivenwechsel zu ermöglichen.
Genau, den bewusst im Coaching-Gespräch durch eben einerseits diese Fragentechniken und möglicherweise andererseits auch durch einfach einen Spiegel vorzuhalten, dass es verschiedene Perspektiven gibt, die einem ermöglichen, andere Facetten des Themas zu entdecken und dadurch zu einer eigenen Lösung zu kommen, ist einfach ein Thema des Coachings.
Eine wunderbare Frage ist auch, nur mal angenommen, du würdest dir selber bei solchen Gesprächen zuhören, also mit einem Mitarbeiter, mit dem du wunderbar kannst, und mit einem anderen Mitarbeiter, mit dem du weniger wunderbar kannst. Was würdest du dir denn da quasi erzählen über, wie sitzt du dort, wie fragst du oder was auch immer? Weil da würde man spätestens da, wenn man tatsächlich ein bisschen selbstreflektierend schon ist, draufkommen, oho, ich sitze einfach schon ganz anders. Ich schaue den schon ganz anders an. Ich unterbreche ihn viel öfters. Ich mache komische Stirnrunzelaktionen, was auch immer. Also das sind einfach so Dinge, wo man vielleicht mehr draufkommt. Wir haben immer wieder ganz lustige Beispiele, wo dann jemand sagt, huch, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, es ist tatsächlich, es gibt Leute, die eine spezielle Art von Handtasche haben, die finde ich schrecklich. Ja? Alleine das ist ja schon witzig, oder? Ja. Das klingt witzig, aber es ist, wenn ich weiß, dass das so ist, dann kann ich entscheiden, okay, der Nächste mit der Handtasche hat trotzdem dieselbe Chance wie die anderen. Und das ist auch Vielfalt, ja.
Das heißt eigentlich, Coaching hilft dabei, eine innere Vielfalt zu entdecken. Das heißt, aus dem, dass ich vielleicht vorher nur ein A oder B gesehen habe, aufzumachen und mehrere Varianten zu sehen und dadurch breiter zu werden. Und wenn ich mehrere Varianten vielfältiger im Denken werde, entstehen andere Lösungen.
Ja, sich auch als Teil eines Systems auch wahrzunehmen. Mhm. Und dass es ja auch immer ein anderes System ist, ja, in der Arbeit oder zu Hause oder egal jetzt in welchem Setting auch in der Arbeit, sich auch das auch zu begreifen. Das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, Dagmar, jetzt auch sich selber in der Einzigartigkeit. Natürlich dürfen wir uns so wahrnehmen, aber wir leben ja in Systemen, im unterschiedlichen, und sich da auch seiner Rolle bewusst zu werden. Also das hat mir sehr geholfen in euren Coachings auch. Wenn wir jetzt zu ÖJAB schauen, Monika, weil du es jetzt auch erzählt, seit gestern vor 11 Jahren oder 1. Juni vor 11 Jahren durftest du da hier als Geschäftsführerin übernehmen. Wie erlebst du seitdem Vielfalt in der ÖJAB?
Im Wandel. Es ist sicher heute anders als vor 11 Jahren. Wobei man sagen muss, dass ich glaube, eine NGO generell wahrscheinlich einen anderen Zugang zur Thematik Vielfalt hat oder hatte, ja, als andere Branchen, die vielleicht rigider, hierarchischer, stringenter aufgebaut, geführt, gemanagt werden vielleicht auch noch. Ja. Ich erlebe es, was jetzt ein bisschen so zusammengefasst, ich erlebe es sehr viel mehr Kreativität bei Lösungen und auch ein Zulassen dieser Kreativität. Ich erlebe es als Freude im gemeinsamen Tun, die entsteht, weil man dem Gegenüber oder einem ganzen Team Raum gibt, auch sich selbst zu erfahren, ja, im gemeinsamen Tun. Ich erlebe es als Neugier auf den oder die andere, nicht nur bei mir selbst, sondern auch, wenn ich Menschen oder Teams beobachte, bei uns in der ÖAB. Ein Zulassen von anderen Sichtweisen, das heute ganz anders funktioniert als vor 11 Jahren. Mhm. Ein Zulassen, dass Entscheidungen anders getroffen werden, als man sie vielleicht selbst getroffen hätte, weil ein buntes, vielfältiges, divers zusammengesetztes Team zu einer anderen Lösung gekommen ist. Und das mag sich jetzt vielleicht alles auch sehr, sehr heilig anhören. Dem zugrunde liegen natürlich genauso wie in jedem Unternehmen Berechnungen, Excel-Files, wirtschaftliche Verhandlungen, Aufsichtsratsbeschlüsse, das haben wir alles auch. Ja. Netzwerkdiskussionen, Projektvorbereitungen. Es geht darum, wie man diesen Weg geht. Also den inhaltlichen Weg, den jedes Unternehmen zu gehen hat, gehen wir auch. Die Frage ist, wie gehen wir den Weg im Umgang miteinander? Die Achtsamkeit hat zugenommen. Wir geben uns gegenseitig mehr Raum für Wahrnehmung. Wie geht es dir? Wer bist du? Bis hin zu, hast du heute einen guten Tag und macht es Sinn, heute mit dir darüber zu reden? Auch das ist Vielfalt. Wir haben auch manchmal eine Vielfalt von Rucksäcken, die wir von den letzten Tagen auch aus dem Privatleben in die Arbeit mitnehmen und wir sprechen nicht darüber. Ja? Und dann entstehen, durch diesen Raum entstehen sehr viele gute Lösungen für viele. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es haben die Oberflächlichkeiten abgenommen, die Egos sind kleiner geworden, und die Konstruktivität hat zugenommen. Wir sind einen großen Stück des Weges vom Ich zum Wir gegangen, glaube ich. Und wir haben in der Kommunikation, ich muss immer wieder zur Kommunikation zurückkommen, das ist in vielfältigen Teams, wenn man ganz stark an diesem systemischen Ansatz auch arbeitet und den zulässt, dann hören wir nicht mehr zu, um zu antworten, sondern wir hören zu, um zu verstehen. Ja? So wie walking in somebody else's shoes. Wir nehmen also die Rollen, wie du vorher gesagt hast, Dagmar oder du, Angelika, wir nehmen die Rollen des anderen ein oder bemühen uns um diesen Perspektivenwechsel. Und plötzlich, so wie deine systemische Frage vorher war, und plötzlich denken wir uns, wenn ich das jetzt mit den Augen von der Dani sehe, dann schaut die Welt aber anders aus. Ja, und die sind vielleicht gefärbt, diese Augen von der Dani, von ihrer persönlichen Biografie oder ihrer persönlichen Lebenserfahrung. Also der Impact ist, dass wir ganz anders miteinander umgehen. Ganz anders im positivsten Sinne und wir sind nicht am Ende des Weges angekommen.
Nein, aber es ist ein schöner Weg und wir werden, denke ich, weiter in die Richtung gehen. Es ist mir ein Begriff einfach hängen geblieben, auch immer, wenn ich an euch denke, an die Kopfschritte, und zwar die Emoffizienz. Und da möchte ich euch fragen, was bedeutet dieser Begriff Emoffizienz und wie kann dieses Konzept im Umgang mit Vielfalt doch helfen?
Also Emoffizienz, du hast das vorher auch schon erwähnt, ist tatsächlich mit Emotionen effizienter umzugehen, weil die Emotionen, auch das hat die Gehirnforschung ja seit mehr als 25 Jahren wirklich mehr als wunderbar bewiesen, sind überall. Ja, also die gibt's, und bei Vielfalt kommen noch mehr Emotionen. Und nicht nur die positiven, die wir jetzt so in den Vordergrund alle gestellt haben, wo du schon einmal kurz hineingegrätscht bist und gesagt hast, hey, nur positive gibt's nicht, ja. Aber selbst die negativen, und gerade bei Vielfalt gibt's natürlich auch Spannungen, Angst vor nicht akzeptiert werden und all diese Sachen, ja. Aber eben genau das, nicht alles daran zu setzen, dass man das ja unter den Teppich kehrt, sondern dass man damit arbeitet, dass man es auch zum Teil aushält und auch weiß, nur durch Spannung und durch Reibung gibt es Weiterentwicklung. Ja, Konflikte sind zum Beispiel, unser Credo ist immer, es geht darum, Konflikte gut zu bearbeiten und auch manchmal auszuhalten, dass manche Konflikte nicht ganz auflösbar sind, weil wir einfach unterschiedlich sind und in unterschiedlichsten Dingen agieren und all diese Sachen. Also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass Emotionen, die sind überall in jedem Kontext drinnen, selbst im wenn Vorstandsgremien zusammenkommen, es nur um Excel-Sheets geht oder sonstiges, sind die Emotionen die Hauptträger.
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man jetzt besonders auf das Arbeitsleben schaut oder auch auf das Thema Führungskräfte schaut, Führungskräfte dabei zu unterstützen, weil das ist ja auch so ein Thema Emotionen in der Arbeitswelt. Genau. Ja. Lange Zeit durfte man ja fast das Wort Emotionen nicht verwenden, weil alles ist rational und muss kognitiv hergeleitet sein.
Und ist dann vielleicht sogar unprofessionell.
Genau. Und ist dann unprofessionell. Wenn wir aber wissen, dass der emotionale Part, und das weiß man seit der modernen Gehirnforschung, einfach einen ganz, ganz, ganz hohen Anteil einnimmt, dann geht es darum, diese Emotionen wahrzunehmen, ja, und auch als Führungskraft Räume aufzumachen, wo man vielleicht Wörter für diese Emotionen findet und wo diese Emotionen vielleicht auch aus dieser Vielfalt genutzt werden können, um gemeinsam Lösungen zu erzeugen. Und das heißt, aus Sicht von Führungskräften einfach eine Kultur aufzubauen in den Teams, wo eine auch ein sehr bekanntes Wort, eine psychologische Sicherheit da ist, dass Menschen vielleicht mit unterschiedlichen Backgrounds, mit unterschiedlichen Lebenssituationen sich einfach zutrauen, ihre Perspektive einzubringen, weil dann sind wir bei Vielfalt in Teams, die ich benötige, um kreative Lösungen zu erzeugen. Und als Führungskraft geht es darum, genau so eine Kultur zu unterstützen und diese Räume aufzubauen, dass genau das passieren kann, dass das zugelassen wird und dass mit dem gearbeitet werden kann.
Also mir ist da jetzt auch noch einmal, als ich dem Reden oder euch im Reden zugehört habe, jetzt auch für uns Führungskräfte, also für mich war das sehr befreiend, muss ich sagen, das zu hören, auch dass Emotionalität Raum hat und auch neurowissenschaftlich jetzt auch belegt, dass das auch wirklich einen großen Teil ausmacht, weil ich früher, wenn ich daran zurückdenke, es oft als eine Schwäche angesehen habe an mir selber, diese Emotionalität oder vielleicht zu sensibel. Und mittlerweile kann ich es als Stärke sehen, aber natürlich auch selber, wie gehe ich selber damit um und wie integriere ich es auch jetzt in die Führungsarbeit, weil wenn ich diese Räume als Führungskraft aufmache, muss ich es auch aushalten können und damit auch jonglieren, wie gehe ich jetzt damit um und was mache ich dann damit, weil es reicht ja nicht nur, die Räume aufzumachen, Richtig. Wollen ja dann noch wissen, wo gehen wir hin oder was machen wir dann damit.
Das, wo wir besonders stolz sind, ist, wenn das nicht nur Frauen sagen, weil Frauen wurden die Emotionen immer mehr zugeschrieben, auch schon in der Führung, sondern wenn das auch Männer feststellen oder wer auch immer feststellt, dass man sagt, hey, Emotionen sind wichtig, um das Rationale, und das macht uns ja Gott sei Dank auch aus, in Balance zu bringen. Mhm. Ja? Und dieses Wahrnehmen in zum Beispiel Verhandlungen. Ja? Hey, also zum Beispiel solche Sätze wie, sachlich gesehen, da weiß man, kein Mensch ist mehr in dieser Verhandlung sachlich, weil da schwirren nur noch Emotionen herum. Da wäre es eigentlich gescheiter, mal drüber zu reden, hey, wie geht's ab? Ja, was ist jetzt eigentlich
das
Sache?
Bewegt mich gerade,
was bewegt uns gerade? Ja? Ja.
Oder warum geht's eigentlich gerade?
Ja. Was ist eigentlich wichtig?
Es wäre sehr viel ehrlicher, aber das braucht auch Mut dazu. Ja.
Total. Ja. Und auch die Sinnhaftigkeit muss ich verstehen, dass das wirklich gescheiter ist, um nachher wieder rational über die Zahlen zu reden.
Mhm. Ja, aber sagt man nicht, dass man zuerst die Beziehungsebene klären sollte, damit man dann auf der Sachebene gut weiterkommt?
tausendmal unterstrichen, ja. Es sind jetzt Dinge, die wir auch immer wieder beobachten, je stressiger es wird, je herausfordernder es wird, je komplexer es wird. Und ich glaube, da gibt es zurzeit einiges im Umfeld. Umso schneller ist es oft, dass man sagt, okay, wir haben die Agenda und es geht darum, das zu organisieren, zu managen, abzuarbeiten, ja. Und aber so wie du sagst, möglicherweise intuitiv wissen wir es alle, dass es erst darum geht, die Beziehungsebene zu klären und auch Führung als das zu sehen, dass es darum geht, Beziehungen zu managen oder Beziehungsprozesse zu managen, ja, und natürlich zu steuern oder Strategien zu entwickeln und zu Prozesse zu klären und diese Dinge, dass es also nur beides zusammengeht letztendlich. Ja? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Kommen schon langsam jetzt doch wieder, die Stunde neigt sich dem Ende zu. Wenn wir jetzt natürlich wieder in unserer, ja, sind wir wieder in unserer Bubble und ich weiß, dass wir auch hier in der ÖIAB sehr viel Vielfalt zulassen und sie tatsächlich auch als Ressource und als Stärke wahrnehmen und dann auch so wunderbar begleitet werden, das auch gut managen zu können, sage ich mal. Aber ich glaube, wir kennen auch alle, sei es auf Social Media oder LinkedIn etc., dann immer wieder diese schönen Bilder von Vorstandssitzungen, wo die Entscheidungsträger, da muss ich dann oft leider nicht gendern, weil sie dann tatsächlich weiß und männlich sind, ohne weiß und männlich schlecht zu machen. Aber natürlich lässt hier die Vielfalt dann oft zu wünschen. Das ist ja wieder Monokultur. Genau, das haben wir wieder eine Monokultur, genau. Aber vielleicht, wenn wir so auf Unternehmen oder Organisationen blicken, wo noch nicht so viel Vielfalt oder sagen wir auch in den Entscheidungsgremien noch nicht so viel Vielfalt da sind, was glaubt ihr, was sind erste Schritte, mit denen in Unternehmen Vielfalt gefördert werden kann?
Das Bewusstmachen von, dass Vielfalt tatsächlich der Erfolgsfaktor oder einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt für Führungseliten, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, dass man hier wirklich mehr Offenheit, mehr über seine Vorurteile, über seine eigenen, über die Vorurteile, die im Management vielleicht vorherrschen, warum man speziell da vielleicht nicht die dazu nehmen kann oder diese Gruppe oder wen auch immer. Also dass man da viel, viel mehr auch kritische Selbstreflexion, mehr die Nützlichkeit von dieser Mehrperspektivität hervor. Vielleicht ist das auch das bessere Wort für solche Führungsmenschen. Die Mehrperspektivität klingt viel wissenschaftlicher. Man braucht manchmal andere Worte, um die Gewichtigkeit oder die Nützlichkeit noch ein bisschen mehr hervorzuheben.
Mhm. Was ich noch ergänzen wollte, ich glaube, es ist ganz, ganz wesentlich, also entweder diese Kultur schon zu haben oder es als Kulturveränderung zu sehen. Und das ist nicht ein jetzt kurzfristiges Projekt oder einmal zu tun, sondern es ist eine Haltung, es ist etwas, was man lebt, ja. Und ein Zugang, und da bin ich ganz stark bei der Dani, ist ihm eine Sprache zu geben. Ja? Und du hast das ganz am Beginn schon gesagt, Sprache schafft Wirklichkeit, also ein Lieblingssatz von uns. Aber indem ich eine Sprache gebe und darüber spreche, wird es auch anders wahrnehmbar, erlebbar, sichtbar. Und das ist einer der ersten Schritte, ja. Letztendlich, wenn ich eine Kulturveränderung in ein Unternehmen bringen möchte, weil es um erste Schritte gegangen ist, ist es immer so das Thema, ich kann strategisch beginnen, ich kann bei den Strukturen, den Prozessen beginnen, ich kann bei der Kultur beginnen jetzt. Ganz schnell gesagt, ja. Und im Grunde genommen, wenn ich wirklich in diese Richtung gehen möchte, kann ich mir bei allen drei Punkten einfach ganz konkret Dinge überlegen, was ich tue, um den Gedanken der Vielfalt einfach zu fördern, von dass man es auch in KPIs messen kann, wenn man das möchte. Ja? Auch das ist ein Weg, es sichtbarer zu machen und damit anders umzugehen. Mhm.
Ja, wenn ich jetzt noch die Stunde schön abrunden darf mit euch. Ja, wir machen da immer auch am Ende gerne einen Ausblick oder auch gern Call to Action. Da würde mich eure Perspektive interessieren. Was glaubt ihr? Also ich glaube, ihr habt, Angelika, du hast das zu Beginn noch gesagt, die Komplexität, die gerade das Weltgeschehen noch mit sich bringt zurzeit. ja, also ich möchte jetzt nicht immer die negative Impulse reinbringen, aber es gibt jetzt ja auch Strömungen, sage ich jetzt auch, die Vielfalt in Unternehmen oder auch in Organisationen tatsächlich wieder Initiativen zurückfahren, ganz bewusst, leider, sage ich jetzt mal aus meiner persönlichen Perspektive, leider muss ich sagen. Aber dann gibt es Gott sei Dank natürlich auch und andere Bubbles, die das ganz anders sehen. Wie wird sehen, wo uns der Weg hinführt? Aber was glaubt ihr, wie wird sich der Umgang mit Vielfalt in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren ändern?
Wenn wirklich akzeptiert wird, was Vielfalt Realität ist. Mhm. Und das ist, es ist real. Ja? Und wenn man tatsächlich viel mehr fokussiert auf, was die Chancen von Vielfältigkeit oder mehr Perspektivität ist, nämlich Entwicklung, Innovationskraft, Erfolg, dann denke ich, werden alle Unternehmen, die in 5 Jahren noch bestehen werden wollen, unbedingt das als Haltung leben.
Das heißt, es ist eine Kernaufgabe eigentlich der modernen Organisationsentwicklung, genau auf diese Themen zu schauen. Und ich möchte auch das Wort aufgreifen, es ist eine Realität, daher ist es für Führungskräfte eine Realität, die es zu gestalten gibt.
Ich würde sagen, wir kommen um die Investitionen nicht herum. Und die Investitionen in unsere Mitarbeiterinnen und in die Unternehmenskultur, die kostet Zeit. Die kostet Geld, die kostet Geduld und sie braucht Hartnäckigkeit, damit sie nachhaltig dann Platz greifen darf oder Raum greifen darf. Wir kommen, ich stimme da Dagmar hinzu. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, ihr werdet um diese Investitionen eurer Mitarbeiterinnen nicht herumkommen. Punkt.
In diesem Sinne sage ich danke für das schöne Gespräch und danke für die Stunde mit euch.
Danke.
Vielen Dank.
Danke.